ARD. Am 5. April 1876 kehrt Kaiserin Elisabeth zurück nach Wien.
Und? Voilà! Da ist es. Das neue Badezimmer.
Franz Josef kann den Blick nicht von Elisabeth lassen und nutzt jede Gelegenheit, seine Frau zu berühren.
Entzückend! Die Badewanne aus Kupferblech und sogar Wandarmaturen.
Der Kaiser stupst sie an.
Schau, auf den Spiegel sind Pfingstrosen gemacht.
Stups.
Und da schau, der Boden ist aus Linoleum. So gibt's keine Feuchtigkeitsschäden mehr, weißt du?
Erneutes Stupsen.
Und jetzt kommt das Beste.
Ein Wasserklosett in der Form eines Delfins.
Das musste erst.
Zartblau auf weißem Grund.
Middletons Augen haben auch dieses Blau.
Wundervoll.
Sissi. Von Karin Duwe. Zweiter Teil.
Die Kaiserin beginnt unvermittelt von England zu erzählen.
Die Pennants müssen im Herbst unbedingt nach Gördele eingeladen werden. Der Oberst hat mich so gut pilotiert. Die lieben Pennants also. Und natürlich auch Middleton, ein anderer Pilot. Middleton hat die Einladung übrigens schon angenommen.
Ah ja, da schau her.
Elisabeth bittet den Kaiser, sie nun allein zu lassen.
Kaum ist er weg, schickt sie nach der Ferenzi.
Ida!
Elisabeth!
Warst du auch treu?
Meine taufrische Blume, wie gut du aussiehst. Was hab ich dich vermisst?
Ida Ferenzi ist das einzige Mitglied des Hofstaates, mit dem sich die Kaiserin duzt.
Wie allein ich war. Nur fremde, gleichgültige Menschen um mich herum.
Oh Gott.
Aber die Engländer. Ich muss dir von den Engländern erzählen.
Ja.
Marie, Sie können jetzt gehen. Jeden Tag habe ich an dich gedacht, Ida. Aber du hast
nur fremde, gleichgültige Menschen? Die tausend Opfer, die ich ihr während der Reise gebracht habe. Das Warten in der Kälte. Die ständige Verfügbarkeit. All das zählt nicht?
Kaiser Franz Josef bittet den Obersthofmeister seiner Gemahlin zu sich.
Sagen Sie, Nopscher, entsprechen die Reitabenteuer der Kaiserin denn alle der Wahrheit?
Bei meiner Seele, es gibt wohl nirgends eine zweite Dame, die so reiten kann wie Ihre Majestät. Und nur sehr wenige Herren. Hier das Rechnungsabschlussdokument der Englandreise.
Der Spaß hat alles in allem 106.516 Gulden und 93 Reizer gekostet.
Franz Josef zieht die Augenbrauen hoch und genehmigt.
Und hier ist noch ein Brief, den der Privatsekretär von der Königin Victoria an den britischen Botschafter in Wien geschrieben hat.
Du warst kurz zu Besuch. Zug angenommene Mahlzeit, so lang ausgefallen Besuch bei Ferdinand Rothschild. Von der Presse detailliert kommentiert.
Und? Was können Sie mir dazu sagen?
Ja, Eure Majestät, ich befürchte, die Dinge haben sich mehr oder weniger tatsächlich so zugetragen.
Franz Josef nickt und Nopscher ist entlassen.
Die Kaiserin schätzt keine Kritik. Wenn man Pech hat, zieht sie sich dann ganz zurück. Wäre natürlich fatal, denn für Anfang Mai haben sich die Königin von Belgien und die griechischen Majestäten angesagt.
Doch zuallererst gilt es, die Zeremonie der Fußwaschung hinter sich zu bringen, denn am 13. April ist Gründonnerstag. Und der Gründonnerstag ist der Tag, an dem Habsburgs Herrscher ihre Demut vor Gott und ihre aufopferungsvolle Liebe für ihre Untertanen zeigen, indem der Kaiser 12 armen alten Männern die Füße wäscht.
Im Zeremoniensaal stehen 2 lange Tafeln. Eine rechts für die alten Männer, eine links für die alten Frauen. Wie stets handelt es sich um die allerältesten Armen, die aufzutreiben waren.
Junge Hüpfer von 80 Jahren brauchen sich gar nicht erst zu bewerben. Klappergestalten werden aber auch nicht zugelassen.
Der Kaiser geht zum oberen Ende der rechten Tafel.
Die Kaiserin geht ans obere Ende der linken Tafel.
Und es geht los.
Ein Prälat gießt Wasser über die knöchernen Füße des ältesten Mannes. Der Kaiser streicht mit einem Tuch hingebungsvoll erst über den linken, dann über den rechten Fuß und rückt auf den Knien weiter zum nächsten Kreis.
Auf der linken Seite ist Kaiserin Elisabeth auf gleiche Weise mit den 12 alten Frauen beschäftigt.
Ich schreie gleich.
Die Damen und Herren in den Logen sind entzückt. Wie ein schwarzer Schwan sieht die Kaiserin aus.
Und dann ist es geschafft. Der Frühling ist fast vorbei.
Frau Anna hat den Kaiser seit Wochen nicht mehr getroffen.
Seit Monaten.
Und dann taucht auch noch ihr liederlicher Ehemann auf und will mit im Haus der Mutter wohnen. Weil doch ein Kind unterwegs ist.
Als wenn der sich um das Kind kümmern würde. So ein Lump. Mein Vater hätte das niemals erlaubt. Vater hätte es gar nicht erst zugelassen, dass ich den heiraten muss.
Aber der Vater ist tot. Alle 5 Brüder sind tot. Und der Älteste wurde 22.
Tuberkulose. Cholera. Masern. Woran man heute in Wien so stirbt.
Sie regt sich so auf, dass sie Fieber kriegt und 14 Tage im Bett liegen muss. Steht erst wieder auf, als ihr Mann eine Stellung als Reisender annimmt und für ein paar Tage verschwindet. Da geht es ihr gleich wieder so gut, dass sie zum Maikorso so in den Prater spazieren und den Kaiser wiedersehen kann, wenn er nur von weitem.
Es ist ja immer so ein Gedränge. Mit dem Kutschenkorso am 1. Mai endet für Wiens Aristokratie die Ballsaison. Danach verlässt man die Residenzstadt, um sich den Sommer über in Ischl oder in einem Seebad aufzuhalten.
Der Kaiser hat es nicht so bequem, wie Anna heutzutage denkt. Selbst wenn er sich in Ischl aufhält, sitzt er an seinem Schreibtisch.
Die christlichen Völker auf dem Balkan wollen sich vom Osmanischen Reich lösen. In Bulgarien wurden Regierungsgebäude gestürmt.
10 Tage lang hält sich die kleine Stadt Badak für das Zentrum einer freien Republik. Am 12. Mai wird Badak von 8000 osmanischen Soldaten und Baschi Bozuks eingekreist. Obwohl Badak sich ergeben will, werden fast sämtliche Einwohner niedergemetzelt, geköpft, vergewaltigt, aufgeschlitzt, in Kirchen zusammengepfercht und lebendig verbrannt. Wiederholt fragt der russische Botschafter Audienzen nach. Deutet an, dass Zar Alexander sich demnächst einmal unauffällig mit Kaiser Franz Josef treffen möchte.
Das riecht nach Krieg.
Am 10. Juni ist der Kaiser aus Ischl zurück und hat Wohnung in Schönbrunn bezogen.
Gleich am nächsten Morgen steht Frau Anna früh um 4 Uhr auf und geht eine Stunde quer durch Wien, um ihn im Park abzupassen.
Wenn er mich überhaupt, dann soll er es doch einfach sagen.
Dann weiß sie wenigstens, woran sie ist.
Der Kaiser.
Los, geh spazieren, Lini. Geh, komm. Gut.
Ja, Frau Anna, ich geh ja schon. Der Kaiser schaut sich nach alle Seiten um und zieht Frau Anna hinter ein Gebüsch.
Kommt, gehen Sie her. Schöne Frau.
Ich hab gedacht, Eure Majestät will mich gar nicht mehr sehen. Haben Eure Majestät denn gar nicht mein Gesuch erhalten?
Oder was für ein Gesuch? Aber ja doch. Hat sie nicht den Affen bekommen?
Den Affen, ja. Der ist aber auch schon wieder tot. Bitte, keine 3 Tage hat der gelebt. Und schwanger bin ich auch noch.
Ja, das ist jetzt schwer. Naja, wir werden sehen, was sich da machen lässt. Küss die Hand, komm, gib's mir einen Kuss. Schönes Mädchen. Oder Frau, oder Kind, was immer sie sind. Gib's mir ein Bussel.
Jawohl. Eure Majestät.
Er bittet sie, am nächsten Tag wiederzukommen.
Kommen Sie.
Fummelt nur wenig an ihrem Dekolleté herum.
Wie ist es jetzt?
Und verabschiedet sich.
Am nächsten Tag übergibt der Kaiser ihr einen Briefumschlag, in dem eine größere Geldsumme steckt und macht auch gleich wieder ein Treffen für den Tag drauf aus.
Bis Fronleichnam will er in Wien bleiben. Das sind beinahe 10 Tage.
Bleiben Eure Majestät jetzt die ganze Zeit in Schönbrunn?
Natürlich. In der Hofburg könnte man sie jetzt auch gar nicht aushalten. Die Militärkapelle probiert den ganzen Tag für den Fronleichnamsumgang. Die macht's von früh bis spät in den Stallungen an Mordskrawall, damit sich die Pferde an die Musik gewöhnen.
Anna tut dem Kaiser einen kleinen Gefallen und er küsst sie lang und zärtlich, bevor er sie im Gebüsch zurücklässt. Aber dann ist die schöne Zeit vorbei. Keine Küsse mehr im Gebüsch. Der Kaiser hat sich verabschiedet.
Morgen ist Fronleichnam und danach fährt er fort, um wichtige Personen zu treffen und um ins Weltgeschehen hineinzurekieren.
Wenn der Maikorso das letzte Großereignis der Wiener Ballsaison ist, so ist die Fronleichnamsprozession das allerletzte Großereignis.
Der Kaiser demonstriert bei der Prozession seine unauflösliche Verbundenheit mit der katholischen Kirche. Die Kaiserin eigentlich auch. Aber die Kaiserin kann an der Prozession dieses Jahr nicht teilnehmen. Ihr ist unwohl. Wie im letzten Jahr. Und im vorletzten.
Die Kaiserin hat genug von Ischl.
Reiten, Berge besteigen, Milch trinken und im Schwimmbecken pritscheln. Immer das Gleiche.
Seine Majestät der Kaiser ist nach Fronleichnam zwar gleich nach Ischl zurückgekehrt, aber nur um wenige Tage später schon wieder mit Außenminister Andraschi nach Reichstadt aufzubrechen.
So allein gelassen beschließt Elisabeth, schon etwas früher nach Felderfing am Starnberger See zu fahren.
Elisabeths jüngste Tochter Valerie ist jetzt 8. Seit Valerie denken kann, wird alljährlich ins Hotel Strauch am Starnberger See gereist. Und Oberst Hofmeister Nopscher hat wieder alle Hände voll zu tun.
Ins Hotel reisen bedeutet, dass für mehrere Wochen der gesamte Gebäudekomplex gemietet und ein mindestens 60-köpfiges Gefolge, ein Rudel Doggen und diverse Pferde eingepackt werden. Vor dem Hotel wartet die neue Hofdame Therese Fürstenberg, knickst so tief sie kann und errötet, als die Kaiserin ihr einige freundliche Worte sagt. Dann schickt die Kaiserin einen Boten an ihren Bruder Ludwig, seine Frau Henriette und die Tochter Marie-Louise.
Herzog Ludwig hat auf alle Erstgeborenenrechte und das riesige Vermögen seines Vaters verzichten müssen, weil er eine bürgerliche geheiratet hat.
Onkel Louis!
Valerie.
Ich freue mich ja so, euch zu sehen.
Du bist die Valerie.
Ja, das bin ich.
Du bist ja süß.
Sissi.
Tante Sissi.
Willkommen zu Hause, Schwesterherz.
Die Kaiserin ist entzückt von ihrer Nichte.
Ich habe Marie-Louise weiterhin im Fechten und Reiten ausbilden lassen.
Marie-Louise ist nun 18 Jahre alt und sehr hübsch.
Außerdem kann sie inzwischen ein Viererzug lenken.
Was?
Und kann sie auch Stroh zu Gold spinnen? Ihr könntet mir die Marie-Louise für die Dauer meines Aufenthalts hier lassen. Sie könnte mir vorsingen und sich um Valerie kümmern und mich beim Reiten begleiten.
Du wirst dich wundern.
Marie, geh doch gleich mal mit Valerie in den Garten und schaut, ob ihr miteinander auskommt.
Gut, Tante Sissi. Komm, Valerie.
Oh ja, Marie-Louise.
Und Louis, bist du vielleicht so freundlich nachzuschauen, ob jetzt endlich das Gerümpel aus meinem Turnzimmer entfernt wurde? Ich möchte gerne etwas mit Henriette allein besprechen.
Gut.
Henriette?
Ja?
Wir müssen noch einmal an Pacher schreiben.
Oh, die Sache mit Herrn Pacher zieht sich nun schon 2 Jahre hin.
Vor 2 Jahren, in der Faschingszeit 1874, war Elisabeth 36 Jahre alt und gerade zum ersten Mal Großmutter geworden. Andraschi und der Kaiser hielten sich irgendwo anders auf und machten Politik. Elisabeth langweilte sich. Sie schickte nach ihrer offiziellen Vorleserin, der hübschen Ida Ferenczi.
Überall finden jetzt Maskenbälle statt. Was für einen Spaß die Leute dort haben.
Ich bin der einzige Mensch in Wien, der keinen Spaß haben darf.
Nein, das ist schrecklich ungerecht. Niemand verdient es so sehr, sich zu amüsieren wie du.
Ja.
Ich wünschte, ich könnte dir helfen, du Schöne.
Wollen wir uns verkleiden und auf den Wäschermädelball gehen? Niemand würde uns dort vermuten und darum würde uns auch niemand erkennen.
Jeder würde uns dort erkennen. Die Wäschermädel wissen doch ganz genau, wer zu ihnen gehört und wer nicht. Und wenn du in dem kurzen Kleid erkannt wirst, ist der Skandal doppelt schlimm.
Du bist bloß feige und ich kann Feigheit nicht ausstehen.
Ich sorge mich um dich. Du würdest dich auf dem Wäschermädelball überhaupt nicht wohlfühlen. Wenn du unbedingt auf einen Tanz gehen musst, dann können wir das morgen machen. Am Faschingsdienstag findet im Musikvereinssaal die Maskenredoute statt. Das ist immer noch riskant genug, aber wir würden wenigstens Masken tragen.
Ach, ist da nicht furchtbar förmlich? Sind da nicht all die ausgestopften Eulen, die mich das ganze Jahr über langweilen?
Na gar nicht. Die Damen fordern die Herren auf. Und die Herren dürfen nicht ablehnen.
Die Damen fordern die Herren auf? Besorgt die Karten.
Nur eine Kammerfrau wurde eingeweiht. Sie musste am nächsten Tag eine rotblonde Perücke besorgen. Groß genug, dass Elisabeth all ihre vielen Haare darunter verbergen konnte. Dazu ein gelbes Dominokleid für die Kaiserin und ein rotes Dominokleid für die Ferenzi.
Du, wir brauchen falsche Namen. Also du jedenfalls. Ich darf dich auf gar keinen Fall mit Elisabeth ansprechen.
Gabriele, was? Ich heiße Gabriele.
Nein, Gabriele.
Gabriele, hast du die Karten?
Ja, natürlich. Ida, ich sterbe gleich vor Aufregung.
Treibt es nicht so bunt, die Damen.
Hast du das gehört?
Oh. Eine unglaubliche Frechheit.
Weiter geht's.
Wie wunderbar.
Passen Sie doch aus. Passen Sie doch aus.
Das ist
Entschuldigung, Vorsicht.
Die unmaskierten Herren lächelten herausfordernd und warteten darauf, angesprochen zu werden.
Platz da!
Hör doch auf, bitte!
Lass sie uns doch Bullsherrschaft sein!
Wie wild du sein kannst, Ida!
Vorsicht!
Und was machen wir jetzt?
Jetzt? Jetzt suchst du dir einen schönen Kavalier aus und den bringe ich dir dann an den Tisch.
Such du einen aus!
Ida stürzte sich ins Getümmel. Und kurz darauf kam sie mit einem sehr gut aussehenden jungen Mann zurück.
So, da ist er, unser Kavalier.
Friedrich Bacher von Steinburg, die Damen, sehr angenehm.
Ja, ja, angenehm.
Der gelb-goldene Domino ist seltsam schüchtern.
Sagen Sie Ihrer Freundin doch, dass Ihre vornehme Zurückhaltung an diesem Ort ganz und gar fehl am Platz ist.
Gabriel, lass dich nicht ärgern. Der Herr muss für die Unterhaltung sorgen. Und wenn er uns nicht gleich zum Lachen bringt, schicken wir ihn weg und suchen uns einen anderen.
Bitte nicht. Ich fühle die Damen ja ungeheuer geheimnisvoll. Bloß ein wenig still.
Was erwarten Sie denn?
Interessiert es Sie denn so wenig, was ich für eine Meinung habe?
Oh, dann sagen Sie doch, wer Sie sind und was Sie so tun.
Sehen Sie? Geht doch. Ich bin der Fritz und ich arbeite am Hof seiner Majestät.
Ein Ministerialbeamter? Hm. Wo wohnen Sie?
Das sind eigentlich keine Fragen für einen Maskenball. Sie sollten mich nach meiner Meinung fragen.
Ihre Meinung wozu?
Zu irgendetwas.
Dann sagen Sie mir doch, was Sie von unserer Kaiserin halten.
Oh ja.
Was für eine seltsame Frage.
Ich habe die Kaiserin nur ein paar Mal im Prater reiten sehen. Sie ist eine außergewöhnlich schöne Frau.
Ja, das ist sie, nicht wahr?
Ich denke, die Damen sind aber wohl noch schöner. Wenn ich nur einmal hinter die Masken schauen darf.
Auf gar keinen Fall.
Ganz gewiss nicht.
Ihre Haare sind sehr schön.
Bitte?
Ja, wenigstens die haben Sie nicht verhüllt. Das wäre allerdings auch zu schade gewesen. Ihrer Freundin muss es unter der Perücke recht warm sein.
Überhaupt nicht. Außerdem handelt es sich bei meiner Begleitung nicht um meine Freundin, sondern um meine Cousine.
Ja.
Ah, die Cousine. Welche von Ihnen ist denn älter?
Gott, wie ungezogen Sie sind. Das höre ich mir nicht weiter an. Komm, Ida, wir gehen.
Ja.
Nichts da. Die Damen bleiben schön hier.
Was fällt Ihnen ein?
So geht das nicht, schöner Dominik.
Aber
wir sind auf einem Maskenball. Du hast hier einen Herrn ausgesucht und es ist nicht erlaubt, ihn ohne eine einzige Gunstbezeugung wegzuschicken.
Elisabeths Herz raste.
Noch nie hatte jemand von so niedrigem Stand sich ihr in den Weg gestellt und ihr offen widersprochen. Es war einfach herrlich.
Komm, ich führe dich durch den Saal, wir trinken was und schließen Frieden.
Na gut.
Nun lief das Gespräch wie von selbst. Herr Pacher verstand sogar etwas von Philosophie. Elisabeth trank ein Glas Champagner hinter ihrem Schleier und freute sich wie ein Kind, als Pacher einem anderen Herrn, der sich ein volles Glas nehmen wollte, ihr leeres in die Hand drückte.
Das ist das Leben, das richtige Leben.
Nun müssen wir aber gehen, Gabriele.
Noch nicht.
Gabriele, wir müssen jetzt wirklich nach Hause.
Ich amüsiere mich gerade so gut. Du hast doch selbst gesagt, ich soll mich amüsieren.
Ja,
es ist kurz vor 12. Um 12 müssen die Damen ihre Masken ablegen.
Wir müssen sofort los.
Was? Jetzt gleich? Nein.
Doch, auf der Stelle.
Ja.
Kann ich dich wiedersehen?
Vielleicht.
Komm.
Du wirst von mir hören.
Pacher hätte das Abenteuer wahrscheinlich bald vergessen, wenn nicht eine Woche später ein Brief eingetroffen wäre.
Lieber Freund, Sie werden erstaunt sein, meine ersten Zeilen aus München
Lieber
zu
Freund,
erhalten.
Sie werden erstaunt sein, meine ersten Zeilen aus München zu erhalten. Ich bin seit wenigen Stunden hier auf der Durchreise und benütze die kurzen Augenblicke meines Aufenthaltes, Ihnen das versprochene Lebenszeichen zu geben. Und wie sehnsüchtig haben Sie es erwartet? Leugnen Sie nicht. Ich weiß, was seit jener Nacht in Ihnen vorgeht. Mit 1000 Frauen haben Sie schon gesprochen, aber Ihr Geist traf nie auf die verwandte Seele.
Endlich haben Sie im bunten Traum
das gefunden, was Sie jahrelang suchten, um es für ewig vielleicht wieder zu verlieren.
In Eile grüßt Sie Ihre Freundin.
In Eile grüßt Sie Ihre Freundin.
G-Punkt.
Den nächsten Brief erhielt er aus London. Weitere Briefe folgten.
Alle ein wenig überspannt. Ich habe mich eingeflochten in dein Leben.
Unbewusst und unflissentlich. Sage mir, willst du die Bande lösen?
Jetzt geht es noch.
Jetzt geht es noch und später.
Wer weiß. Diese Frau, mit der sich überhaupt nichts ereignet, die ich nicht einmal geküsst habe, unterstellt mir in jeder ihrer Zeilen, ich wäre ihr hoffnungslos verfallen.
So lange ohne Nachricht von mir zu sein, wie öde muss dein Leben gewesen sein, wie endlos deine Zeit. Träumst du in diesem Moment von mir?
Völlig lächerlich. Genau genommen auch ein bisschen wahnsinnig. Und gleichzeitig funktioniert es.
Er dachte jetzt Tag und Nacht an die geheimnisvolle Unbekannte. Stellte sich vor, wie sie tief verschleiert vor ihm stand und wie er diesen Schleier vorsichtig anhob und sie endlich küsste. So ging es anderthalb Jahre, bis er im Herbst 1875 der Kaiserin im Prater begegnete.
Sie fuhr in einer offenen Kutsche. Und dann drehte sie sich plötzlich um. Unsere Blicke trafen sich.
Pacher rannte fast nach Hause und schrieb einen Brief an den gelben Domino. Er forderte ihn auf, sich zu bekennen. Schrieb, er glaube, dass Gabriele eigentlich Elisabeth heiße. Elisabeth war zu Tode erschrocken.
Als im Fasching dieses Jahres die Maskenredoute wieder anstand, zitierte die Kaiserin Henriette nach Wien, weihte sie in alles ein und schickte ihre Schwägerin im Kostüm eines diesmal geblümten Dominos dorthin.
Gabriele, da sind sie ja!
Pacher, der in seinem Wunsch, den gelben Domino wiederzufinden, nicht genau hingesehen hatte, war außer sich vor Glück, ihn endlich gefunden
zu haben. Was für eine Freude, Sie wiederzusehen.
Seine Enttäuschung, als der geblümte Domino zu reden begann, war
Sie sind ja gar nicht Gabriele.
Und wurde noch größer, als seine Begleitung ihn zwar herzlich von Gabriele grüßen ließ, im selben Atemzug aber auch schon ihre Briefe zurückerwarf.
Nur wenn ich auch die meinen zurückbekomme. Ja. Und ebenfalls schöne Grüße.
Wir müssen noch einmal an Pacher schreiben, Henriette. Schreib, lieber Freund, obgleich du denken wirst, dass ich dich vergessen habe, lasse ich dir von meiner Cousine,
und so weiter, du weißt schon. Frag, ob er noch ein Rendezvous gehabt hat, nachdem du mit ihm gesprochen hast. Er soll denken, dass ich eifersüchtig bin. Und ganz nebenbei erwähnst du, dass er die Briefe zurückschicken soll und danach auch die seinen bekommen wird.
2 Tage später bringt Herzog Ludwig seine Tochter Marie-Louise zur Kaiserin.
Das Kind ist erst 18. 3 Wochen mit Tante Sissi.
Man isst gemeinsam zu Abend. Es gibt Brathuhn, italienischen Salat und Champagner.
Die Kaiserin langt erstaunlich kräftig zu. Als Papa sich verabschiedet, lässt sie sich auch noch Gebäck bringen.
Marie-Louise und Valerie beschließen spontan, noch ein Stück neben Herzog Ludwig und seinem Pferd herzulaufen. Als sie heimkommen, hat sich die Kaiserin bereits zurückgezogen.
Da sind sie ja. Ihre Majestät hat bereits nach ihnen rufen lassen. Sie sollen zu ihrer Majestät ins Toilettenzimmer kommen.
Da bist du ja. Es geht nicht an, dass du unpünktlich bist, wenn ich nach dir rufe. Niemals. Du bist von meinem Blut. Und das ist ein starkes Band. Meine Stellung als Kaiserin von Österreich soll niemals eine Schranke zwischen uns bilden. Für dich werde ich immer Tante Sissi sein. Aber ich erwarte Gehorsam. Ich rufe, du bist da.
Ja, Tante Sissi.
Aber wir haben Onkel Louis begleitet, Mama. Und Marie-Louise kann ein Hibou nachmachen. Marie, ruf noch einmal wie ein Hibou.
Na gut. Sehr treffend.
Hibou! Marie,
dein Vater
heißt
hat recht.
Hibou.
Du kannst wirklich alles.
Die Kaiserin geht zu Bett. Die Kammerzofen tragen ihr das Haar hinterher. Und während sie sich niederlegt, breiten die Mädchen das Haar aus. Es fließt vom Bett herunter auf den Boden.
Es ist ein Opfer. Ich muss die ganze Nacht so liegen, unbeweglich wie eine Statue. Sonst verwirren sich die Haare.
Ich mache mir einfach einen Chinesenzopf, das geht auch.
Nicht, wenn du solche Haare möchtest wie ich. Es ist einfach, hübsch zu sein, wenn man die richtigen Voraussetzungen dafür hat. Schön zu sein ist Disziplin, Arbeit und Opfer. Ich habe es durchaus bemerkt, wie du mich angeschaut hast beim Abendessen. Du denkst wohl, ich esse viel. Morgen werde ich nichts anderes zu mir nehmen als Milch. Übrigens möchte ich nicht, dass du irgendwas von dem, was ich tue, nach außen trägst. Schweigen ist Gold. Halte dich daran, wenn du bei mir bleiben willst.
Gut.
Am nächsten Tag trinkt die Kaiserin tatsächlich nur Milch. Nachmittags darf Marie-Louise ihre Tante auf einen Spazierritt begleiten.
Sind die Kühe gesund, Herr Wiedler?
Bei allerbester Gesundheit, Eure Majestät. Darf ich Eurer Majestät ein Glas Milch bringen?
Ein Glas Milch wäre sehr schön.
Die Milch ist von der Nada. Die Nada ist unsere schönste Kuh. Ich habe sie eigenhändig für Eure Majestät gemolken.
Danke.
Wohlbekommt, Eure Majestät.
Der gute Mann weiß es nicht besser, Marie. Aber du wirst bitte immer darauf achten, mich niemals von dir aus anzusprechen. Jedenfalls nicht in der Öffentlichkeit. Wenn wir allein sind, ist das etwas anderes. Aber nicht bei offiziellen Anlässen. Auch nicht vor meinen Hofdamen.
Ja, Tante Sissi.
Und dann wieder fährt man mit Tante Sissi, Valerie und der Erzieherin Scherak in einer Ponykutsche nach Possenhofen. Und alle dürfen durcheinander schnattern.
Da, ein Trupp Wanderschausteller.
Oh, schau mal, Boots, da! Mit einem Bären. Darf ich Ihnen einen Apfel reichen?
Das ist zu gefährlich. Marie-Louise, du
aber,
machst das.
Aber ja. Ibu könnte auch gefressen werden.
Komm her.
Lass mich. Ich will auch einen Bären füttern, Boots. Warum darf ich nie was?
Valerie ist verwöhnt.
Das ist gemein.
Ich habe sie einfach zu lieb. Eigentlich ist sie mein einziges Kind.
Ja, sie ist wirklich reizend.
Am 8. Juli einigen sich Kaiser Franz Josef und Zar Alexander im Böhmischen Reichstadt auf einen gemeinsamen Kurs in der Orientfrage. Österreich hält die Füße still, falls Russland das Osmanische Reich angreift Und der russische Zar wird es hinnehmen, falls Österreich auf die Idee kommen sollte, Gebiete in Bosnien-Herzegowina zu besetzen.
Für Marie-Louise vergeht die Zeit schnell. Reiten, noch mehr reiten. Und jeden zweiten Tag geht es nach Possenhofen. Der letzte Besuch in Possenhofen findet am 29. Juli statt. Dieser Besuch wird etwas formeller als die bisherigen, denn es gibt ein Gala-Diner anlässlich der Taufe einer kaiserlichen Nichte. Der Lärm ist allerdings unglaublich. Alles redet durcheinander. Und dazwischen kläffen die Zwergspitze der Herzogin.
Die Kaiserin Mutter lebt ganz für ihre impertinenten Hunde.
Nur gut, dass der Kaiser nicht anwesend ist.
Kaiser Franz Josef hat eine so große Verwandtschaft, dass er nicht zu jedem Familienfest erscheinen kann. Da geht er heute lieber auf die Jagd.
Die Tischsitten lassen zu wünschen übrig. Herzogin Ludovica benutzt ihre Serviette bloß, um den römischen Zwergspitz abzudecken, den sie sich während des Diners auf den Schoß geholt hat. Zwischen den Gängen sucht sie ihm unter der Serviette die Flöhe an und knackst sie auf dem Tellerrand. Marie-Louise sitzt hingegen so gerade, ruhig und elegant am Tisch, dass sie auch am Wiener Hof eine gute Figur machen würde.
Ich sehe schon. Ich habe eine französische Zierpuppe zurückgekriegt.
Marie-Louise hat viel bei mir gelernt. Deswegen würde es mir auch eine Freude sein, sie in Gödelö bei mir zu haben. Sie hat mir erzählt, dass sie noch nie in ihrem Leben an einer Parfumsjagd teilgenommen hat. Wenn ihr zur Hirschsaison kommt, bringt ihr sie mit.
Sehr früh am Morgen brennt in der Kaiservilla von Ischl schon Licht.
Die kurze Wichsbachmeier.
Mit Wonne steckt Franz Josef seine dünnen Beine in die kurze Gamslederhose.
Ist doch gleich ein ganz ein anderer Mensch, wenn man die kurze Wichs anhat.
Auf kräftigen Haflingern reiten der Kaiser und seine Gäste im Mondlicht. Kronprinz Rudolf ist dabei und Großherzog Ferdinand von Toskana. Von der Leinausstiege am Fuße des Traunsteins geht es zu den Jagdständen. Alle warten darauf, dass die aufgehende Sonne die höchsten Schrofen des Traunsteins trifft. Kronprinz Rudolf beobachtet, wie eine Gams über eine steile Wand zu entkommen versucht und dabei direkt auf ihn zuklettert. Der Speichel läuft ihm aus dem rechten Mundwinkel, ohne dass er es bemerkt.
Der Rudolf ist selig, wenn er nur etwas zu unterschießen hat.
Der Kaiser fühlt anders. Wenn er ein Jagdgewehr in die Hand nimmt, ist er vielleicht aufgeregt. Doch niemals Leidenschaft.
So, geht's nur her.
5, 6!
Ich war nur 6. 7! 8!
Gegen 10 Uhr ist es Zeit, das Feuer 30, einzustellen.
31, 32,
nun gilt es, die Gämsen einzusammeln 35, und die Strecke 36, zu legen.
37, 38, 38 erlegte Tiere sind es diesmal.
Marie-Louise hat jeden einzelnen Tag seit dem Abschied von Tante Sissi mit dem Training für die Jagden in Gödelö verbracht und ist auf verschiedenen Pferden alles gesprungen, was ihr nur in die Quere kam.
Was für ein unglaubliches Schicksal es doch ist, eine Kaiserin als Tante zu haben. Die wichtigsten, mächtigsten und reichsten Leute der Welt könnten in Gödelö auftauchen. Und ich, die kleine Wallersee-Baroness, werde mittendrin sein. Und dann die Pferde.
Sullivan.
So ist recht. Immer zuerst um die Pferde kümmern.
Tante Sissi, Elisabeth.
Das war eine Überraschung.
Küss die Hand, Schwester. Na, das ist ein Empfang. Hoch zu Ross.
Wie die Zirkusleute. Ich weiß schon jetzt. Wir werden eine wunderbare Zeit zusammen haben.
Die Die ersten Tage verlaufen sehr ruhig. Außer der Kaiserin, Erzherzogin Valerie, Herzog Ludwig und seiner Familie ist niemand im Schloss.
Nur ein paar hundert Bedienstete.
Morgens beim Frühstück erzählt Herzog Ludwig, was es an Neuem und Altbekanntem aus Bayern gibt.
König Ludwig kriegt man jetzt nur noch zu sehen, wenn man ihm nachts um zwei im Wald auflauert. Seit er so dick geworden ist, steht er immer erst abends auf und lässt sich ganz allein durch die Gegend fahren. Und dann diese scheußlichen Geschichten mit den Stallknechten.
Hör auf damit. König Ludwig ist ein Jupiter und darum darf er auch seinen Ganymed haben. Und jetzt soll mir Henriette erzählen, wie es ihr in letzter Zeit ergangen ist.
Oh, danke. Da ist nicht viel zu berichten. Erzähle du lieber, wie es dir auf Korfu gefallen hat.
Wundervoll, Henriette. Man kann unsere modernen Städte nur noch verachten, wenn man diese Zeugnisse vergangener herrlicher Zeit gesehen hat.
Bist du seekrank geworden, Tante Sissi?
Ich nicht, aber alle anderen.
Es sind keine Rätsel mehr da.
Du kannst meine haben.
Ja, wirklich. Wie lieb von dir.
Später im Salon sagt die Kaiserin,
es ist gut, dass Henriette seine Frau ist. Eine andere hätte ihn längst verlassen.
Ich wäre einig mit eurer Majestät, wenn Marie-Louise nicht wäre.
Was meinen Sie, Feschti?
Eure Majestät, wenn man den Bruder der Kaiserin von Österreich zum Vater und eine Bürgerstochter aus Augsburg, die im Begriff war, Schauspielerin zu werden, zur Mutter hat, so gehört man nicht in des Vaters Kreis. Wenn erst die Gäste kommen, so werden sie sie nicht akzeptieren. Sie werden aus Courtoisie gegen eure Majestät vorgeben, sie täten es, aber hinter ihrem Rücken werden sie abfällig über sie reden. Am Nachmittag zeigt ihre Majestät ihrer Nichte Schlossgarten und Park.
An einem Stein hält die Kaiserin inne.
Shadow. 21.11.1875.
Das Grab meiner Lieblingsdogge. Mein treuer, schöner Shadow. Übrigens, lass dir von meinen Hofdamen nichts sagen. Ganz egal, welchen Stand sie haben. Die Gräfin Festetitsch ist übrigens auch kein hervorragendes Mitglied des österreichischen Adels. Außerdem reitet sie nicht einmal halb so gut wie du. Deswegen ist sie auch eifersüchtig.
Eines Tages bestellt die Kaiserin ihre Nichte vor dem Ausritt zu sich. Doch als Marie-Louise in ihr Toilettezimmer kommt, steht da ein junger Husar. Es ist natürlich kein junger Mann.
Marie, schau nicht wie ein erfrorener Buddha.
Es ist die Kaiserin, die Herrenstiefel, Hose und eine Uniformjacke trägt.
Na los, versuch es auch. Da sind Sachen für dich.
Und wenn uns jemand sieht?
Niemand wird uns erkennen. Ich mache das schon seit Jahren, ohne dass jemand etwas mitbekommen hat. Wir gehen einfach hintenrum zu den Ställen.
Und wenn uns jemand anspricht? Wenn jemand fragt, wer wir sind?
Dann ist dein Name Marius Louis Despin.
Als Marie-Louise mit Passis Hilfe die Hosen anzieht, erstarrt sie fast verschlagen. Man sieht die Beine. Die Form der eigenen Beine. Man sieht, wo die Beine enden. Sie zupft und zerrt am Stoff.
Und dann reiten zwei junge Husaren durch den Wald.
Oh. Drück die Nasen runter. Du sitzt da wie ein Affe auf dem Schleifstein. So? Ja.
Gut so?
Du siehst umwerfend aus. So verliebt.
Zurück im Schloss zieht die Kaiserin Marie-Louise plötzlich an sich.
Wie viel Spaß wir miteinander haben, nicht wahr?
Ja, das machen wir bald wieder.
Aha. Wir tragen jetzt also Herrenkleider. Willst du später mal im Varieté auftreten?
Woher? Tante Sissi wollte es so. Und das weiß ja niemand davon.
Ja, das bildet sich auch nur Elisabeth ein, dass ihre verrückte Laune in Gödelö niemand kennt.
Je, nur gut, dass noch keine Gäste da sind. Mach das nicht noch einmal, junge Dame.
Aber was soll ich denn machen, wenn Tante Sissi es von mir verlangt?
Vielleicht sollte ich mit Marie nach Hause fahren. Oh, mir macht das hier große Sorgen.
Bitte nicht nach Hause. Ich habe doch noch nicht einmal an einer Jagd teilgenommen. Vielleicht werde ich nie mehr dazu Gelegenheit haben.
Marie-Louise bleibt hier. Wer weiß, was sich daraus ergibt.
Als Arrangeur der Hofjagden hat Graf Esterhazy für den 25. September eine Hirschhatz angesetzt.
Marie-Louises erste Parforcejagd.
Kurz vor 10 erreicht man Meguier, wo die Meute und eine 50-köpfige Jagdgesellschaft versammelt sind. Gleich bildet sich ein Kreis um Graf Esterhazy, Elisabeth und Marie-Louise.
Meine Nichte Marie-Louise.
Die Herren mustern die Nichte schamlos.
Das haben Sie, ist die kleine Malasie. Der wilde Spross am Stamm der Wittelsbacher.
Das hübsche Kind überragt die meisten Herren hier um einen halben Kopf.
Die Damen selber gaffen etwas diskreter, aber gaffen tun sie alle. Zuerst wird Marie-Louise der Fürstin Rosa Hohenlohe vorgestellt.
Freut mich.
Die nächste ist die Baronin Edelsheim.
Sehr angenehm.
Dann die junge, sehr hübsche Gräfin Olmaschi.
Guten Tag.
Die sie giftig mustert.
Baroness.
Die Herren sind so zahlreich vertreten, dass Marie-Louise sich nur die Namen Esterhazy und Baltazzi merken kann.
Wann reitet man denn endlich los?
Zwei hagere Ungarn auf braunen Vollblütern gesellen sich als Letzte zu der Gruppe.
Marie-Louise, das hier ist Elmer Bortian und sein Vetter Graf Karol.
Sehr erfreut. Sind Sie schon einmal in Ungarn zur Jagd geritten?
Nein, leider bin ich überhaupt noch nie eine Parforce-Jagd geritten.
Überhaupt noch kein Parforce? Stellen Sie sich einfach vor, Sie wären auf einem Ausritt und das Pferd wäre Ihnen durchgegangen. Aber Sie wollen sich das auf keinen Fall anmerken lassen und tun deswegen so, als würden Sie absichtlich so schnell reiten. Das machen wir alle so.
Und dann geht es los. Die Hunde werden in eine Tannenschulung getrieben, aus der bald darauf ein Zwölfender hervorkommt.
Da kommt ein überaus breiter und tiefer Kragen.
Ja! Du willst nicht,
der Drecksgau.
Kann ich Ihnen helfen, Baroness?
Nein, danke!
Die Baroness sieht sich gar nicht um.
Ganz schön wild.
Und, wie hat es dir heute gefallen?
Oh, das war famos, das war... das Beste, was ich je erlebt habe.
Waren die Damen freundlich zu dir?
Sie haben wenigstens so getan. Die Hohenlohe kann mich nicht leiden. Ich fürchte, ich habe sie so dicht überholt, dass sie Dreck ins Gesicht bekommen hat. Ist das schlimm?
Oh, Unsinn. Das gehört dazu. Lass dir bloß nicht durch irgendwelche Rücksichten die Jagd verderben. Wie gefällt dir übrigens Niki Esterhazy?
Esterhazy? Er hat komische Augen. Als wollte er einem die Gedanken ablesen, wie der einen anstarrt.
Ja, die Augen. Und Elmer Botjani? Hast du an ihm auch etwas auszusetzen? Er war oft an deiner Seite, wie ich bemerkte.
Der ist wenigstens interessant.
Ach, fast hätte ich vergessen. Der Kaiser hat seine Ankunft für den 3. Oktober angekündigt. Diesmal bringt er Rudolf mit. Ich sage es nur dir, aber der Anblick Franz Josefs und Rudolfs setzt mir zu. Kaum sehe ich meinen riesigen Sohn oder den Kaiser mit seinen grauen Haaren, schon fühle ich mich alt.
Aber Tante Sissi, niemand sieht so jung aus wie du. Alle sind sie verliebt in dich.
Du bist ein liebes Kind. Übrigens wird Rudolf versuchen, dich auszufragen. Sag ihm nichts, egal worum es geht. Was habe ich dir beigebracht?
Schweigen ist Gold.
Genau.
Als der Kronprinz dann eintrifft, ist Marie-Louise angenehm überrascht.
Abgesehen von den Segelohren ist Rudolf recht hübsch geworden. Kein Wunder, dass die Schulmädchen alle sein Bild besitzen.
Der Thronfolger ist 18 Jahre alt. Mit 17 hat er sich mit Gonorrhoe infiziert und verteilt die Krankheit seitdem fleißig in Wien.
Du trägst jetzt ein Haar wie Mama. Bist du selber Aff geblieben?
Natürlich bin ich ein Affe, wir sind ja so nah miteinander verwandt.
Am 4. Oktober lauft Frau Anna durch Wien. Sie will in den Park von Schönbrunn, um den Kaiser aufzupassen.
Sie wollen zu seinem Namenstag gratulieren und er soll doch auch das Ergebnis ihrer Niederkunft erfahren. Am 22. September wird sie an Sohn geboren.
Das muss ihn doch interessieren.
Emmerich heißt der Kleine.
Da könntest du ruhig noch einmal einen Umschlag geben.
Opa,
der Kaiser ist nicht da.
Ich wollte ihm doch vom Plan erzählen.
Später erfährt sie, dass der Kaiser nach Ungarn gefahren sein soll.
Der Namenstag des Kaisers ist der Tag des heiligen Franz von Assisi, der die Tiere als Brüder ansah. Davon lässt sich Franz Josef in seinen Passionen aber nicht behindern. Er kann sich immer nur kurz und mit Unterbrechungen in Gödele aufhalten. Und um keine Zeit zu verlieren, ist gleich für den ersten Tag eine Parforsjagd angesetzt.
Esther Hasi bringt Kaiser und Kaiserin zu Miet. Als sie sich nähern, löst Elemer Botjani sich aus einer Gruppe, reitet ihnen entgegen, grüßt mit gezogenem Zylinder die Kaiserin und reitet am Kaiser vorbei, ohne ihn eines Blickes zu würdigen.
In Gödelö gibt es anschließend noch ein Diner für die hohe Gesellschaft. Danach hält das Kaiserpaar kurzen Cercle. Rudolf steht nicht weit von ihnen und plaudert mit Esther Hasi über seine Lieblingsthemen, Geschichte und Naturwissenschaften. Als Rudolf auch noch mit Nationalökonomie anfangen will, kann der Kaiser es nicht mehr mit ansehen.
So, da ist nun ausgiebigst geplauscht. Es müssen auch einmal andere zu Wort kommen können.
Der Kronprinz errötet, verbeugt sich vor Esther Hasi und geht zu seiner Schwester Valerie.
Eben bei Tisch hast du wie ein kleines Schweinchen gegessen. Lass mal sehen, ob dir schon eine Schweineschnauze wächst.
Boots sagt, ich esse sehr elegant.
Du mit deiner Boots. Die Scherag war ja eben gar nicht dabei.
Hibou findet auch, dass ich elegant esse.
Hibou? Was denn das für ein blöder Name?
Na, Marie-Louise. Marie-Louise sagt das auch.
Ach ja? Wo ist sie denn? Damit ich sie danach fragen kann.
Als Marie-Louise endlich im Salon erscheint,
da ist Hibou,
trägt sie zu ihrem hellblauen Seidenkleid einen Strohhalm im Haar, was zu viel Gelächter führt.
Die Baronesse ist wohl mehr in den Ställen zu finden als in den Salons.
Da war ein Pferd, das nach der Jagd gelahmt hat.
Neidisch könnte man werden, wenn man sieht, wie sie die Pferdchen lieb hat.
Das Baroness Alvala, sie hat ihren Beruf verfehlt. Schade, Baroness.
Na, Erzherzogin könnte ich ja immer noch werden, wenn ich es hier zu nichts bringe.
Das Schusskind, das fällt sich ja anders heraus.
Nehmen Sie sich vor meiner Nichte in Acht, mein Lieber.
Hast es inzwischen also zur Oberststallmeisterin Vertrauten gebracht?
Falls du damit die Kaiserin meinst, dann weiß ich nicht, was du damit sagen willst. Für mich ist Tante Sissi die eleganteste, vornehmste und klügste Kaiserin, die es jemals gegeben hat.
Dich hat's ja ganz schön erwischt. Meine Mutter ist allerdings ein durch und durch gescheiter Mensch. Nur leider interessiert sich die hohe Frau nur noch für Sport. Wo wir gerade von Sport reden. Auf der Jagd hattest du ja einen treuen Begleiter, Elemer Botjani, wie ich bemerkte. Auch mit Niki Esther Hasi scheinst du dich gut zu verstehen. Du bist hier wohl auf dem Heiratsmarkt.
Zum Heiraten bin ich nicht hierher gekommen. Aber auch nicht, um mir so Thesen sagen zu lassen.
Der Botjani ginge vielleicht noch an, aber Esther Hasi, das wäre ein famoser Witz.
An diesem Abend fragt die Kaiserin, worüber Rudolf im Salon so gelacht hätte.
Ärgere dich nicht. Du kennst ja Rudolfs Art. Übrigens reist er morgen ab.
Gut. Wieso hat Graf Botjani den Kaiser nicht gegrüßt? Und niemand hat ihn zur Rede gestellt.
Elemer ist der Sohn von Lajos Botjani, dem ungarischen Ministerpräsidenten, der nach der Revolution hingerichtet worden ist, unter beschämenden Umständen. Es ist eine Lebensaufgabe, diese Schande zu tilgen. Der Kaiser war so jung und so schlecht beraten. Elemer ist mein Sorgenkind. Ich würde viel darum geben, die Familie mit dem Kaiser zu versöhnen.
Kaum ist Rudolf abgefahren, reisen die Pennants an.
Um Gottes Willen, Sissi, wo hast du denn diese Leute aufgelesen?
Die Armen!
An das Hofleben scheinen sie allerdings nicht gewöhnt zu sein. Aber es sind ausgezeichnete Reiter.
Naja, so lass sie halt reiten.
aber verschone mich mit ihrer Gegenwart.
Die Hofdame Festetitsch sitzt allein in ihrem Zimmer. Während der Aufenthalte in Gödele ist sie immer viel allein. Festetitsch blättert in einem Buch. Es wird ihr merkwürdig schwer, es zu halten. Irgendetwas stimmt nicht mit ihrem Arm.
Sissi von Karin Duwe. Zweiter Teil. Sissi, Marie Hörbiger, Kaiser Franz Josef, Johannes Silberschneider, Hofdame Festetitsch, Jule Ronstedt, Marie-Luise, Henriette Nagel, Kronprinz Rudolf, Johannes Nussbaum und viele andere. Komposition: Martina Eisenreich und Maximilian Lindinger. Ton und Technik: Jan Piepenstock, Michael Krogmann, Fabian Zweck, Robin Aut. Regieassistenz: Henriette Schmidt, Stefanie Rand. Bearbeitung und Regie: Martin Heindl. Produktion: Bayerischer Rundfunk 2023. Redaktion: Katharina Agathos.